Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der nderf.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. Ja, und heute gibt's wieder mal einen Podcast von mir, eine Episode. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich viele andere Sachen zu tun habe und ja, das wird auch in nächster Zeit wahrscheinlich etwas stiller sein hier im Podcast. Aber heute habe ich es wieder mal geschafft und jetzt gibt's die Geschichte von Andrew, der einen Aortenriss hat und im Zuge dessen operiert wird. Ja, aber hört selbst. Er schreibt, dieser Tag begann mit schlaganfallartigen Symptomen, als ich unter der Dusche stand. Ich verspürte Schwindel und hustete trocken, dann fühlte ich eine völlige Gleichgewichtsstörung, ohne Schwindel und ohne andere Symptome. Was blieb, war ein extremes Gefühl der Müdigkeit und Lethargie, das schon in den beiden Tagen zuvor und auch am Tag des Ereignisses vorherrschte. Ich saß im Büro und schrieb E-Mails, tippte die letzte ab und drückte auf die Eingabetaste auf der Tastatur. Um etwa 10.56 Uhr spürte ich ein Aufstoßen, ohne dass ich rülpste. Der sofortige Blutdruckabfall ließ mich fast ohnmächtig werden, aber ich blieb bei Bewusstsein. Ich wusste sofort, dass etwas sehr falsch war und legte mich in Herzposition auf den Boden. Zwei Freunde benutzten zwei verschiedene Telefone. Eines wurde angewiesen, einen Krankenwagen zu rufen, das andere sollte meine Eltern anrufen, damit ich ihnen sagen konnte, dass ich sie liebe und mich von ihnen verabschiede. Der Schmerz war unbeschreiblich, aber es war wie in dem Film Indiana Jones, als er im Tempel des Untergangs war und dem Mann das Herz herauszog. Das war das Gefühl, das ich im wirklichen Leben empfand, als hätte jemand seine langnageligen Hände in meine Brust geschoben und begonnen, das Innere meiner Brust zu zerreißen. Ich war kaum in der Lage zu atmen, blieb aber bei Bewusstsein und konnte meiner Mutter und meinem Vater sagen, dass ich sie liebte und sie so schnell wie möglich zu mir kommen sollte, weil etwas nicht stimmt, ich habe euch lieb. Das Personal des Krankenwagens nahm an, dass ich eine Panikattacke hatte und meldete es. Sie nahmen den langen Weg zum Krankenhaus und hielten an roten Ampeln an. Als ich im ersten Krankenhaus ankam, war ich kaum in der Lage zu atmen oder das Ausmaß meiner Qualen zu beschreiben. Mein bester Freund legte meine Versicherungskarte vor und ich verlangte sofort eine CT-Untersuchung mit Kontrastmittel. Ich erzählte der Krankenschwester meine Krankengeschichte, so gut ich konnte. Meine beiden Freunde, die bei mir waren, taten viel, um meine Herzgeschichte zu vermitteln. Das Pflegepersonal teilte ihnen mit, dass ich eine Panikattacke hatte und begann, mir ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Da das absolut keine Wirkung hatte, sagte mir das Personal, ich solle mich beruhigen und dass ich sehr laut sei und andere Patienten störe. Meine Füße und Hände fingen an, grau zu werden und meine Lippen wurden hypoxisch blau. Zu diesem Zeitpunkt beschloss das Pflegepersonal, eine normale Röntgenaufnahme des Brustkorbs zu machen, obwohl ich um eine CT-Untersuchung mit Kontrastmittel gebeten hatte. Als sie eine Erweiterung des Mediastinums feststellten, führten sie die CT-Untersuchung durch und riefen daraufhin den nächstgelegenen Hubschrauber für die Weiterverlegung an. Mein Freund hatte mich am Knöchel gepackt und begann für mich zu beten, als der behandelnde Arzt endlich hereinkam und sagte, dass sie den Rettungshubschrauber gerufen hätten. In den mehr als 4 Stunden, die ich dort lag, sah ich den Arzt insgesamt etwa 43 Sekunden lang. Der Schock überwältigte mich und die Schmerzen ließen etwas nach. Der Hubschrauber kam und ich beschloss, dass ich mit Spaß sterben würde. Ich habe ein paar gute Witze gemacht. Ich dachte jedenfalls, dass sie gut waren. Aber niemand sonst hat gelacht. Auf dem 2-minütigen Flug zum Krankenhaus erlebte ich eine vollständige außerkörperliche Erfahrung. Sobald der Hubschrauber abhob, hörte ich ein dumpfes Geräusch und sah den Hubschrauber aus etwa 100 Fuß Entfernung hinter und leicht über dem Heck des Hubschraubers. Es war unglaublich friedlich und zufrieden, als hätte ich eine gelbe Sicherheitsbrille auf. Es war eine ganz wunderbare Erfahrung. Nach der Landung kehrte ich in meinen Körper zurück und das Operationsteam holte mich auf dem Dach ab und begann, mich den Flur hinunter in den Operationssaal zu führen. Ich erinnere mich, dass ich Witze darüber gemacht habe, dass ich in dem Film Emergency Room war. Doch ich bekam keine Lacher. Der Operationssaal war klassisch senfgelb gekachelt, mit rostfreien Maschinen vollgestopft. Ich lag auf einer flachen Liege, wie man sie oft im Leichenschauhaus sieht. Sie begannen, meinen Körper in Eis zu packen und mir die Kleider vom Leib zu schneiden. Ich lächelte noch immer und genoss die Erfahrung so gut ich konnte, als ich fragte, ob sie die Prozedur auf Video aufnehmen könnten. Der Anästhesist hielt abrupt inne und sagte nein. Er stieß den Kolben in meinen Körper und ich war bewusstlos. Ich erinnere mich an den Unterschied zwischen der Bewusstlosigkeit und dem Verschwinden. Ich öffnete meine Augen wie aus einem Traum. Es gab weder Geräusche noch Licht. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Augen endlich wirklich geöffnet waren. Der vollkommenste Frieden und die größte Zufriedenheit umgaben mich, als wäre es Wasser, und ich befand mich im tiefen Ende unter der Oberfläche. Ich war von ihm umgeben und umhüllt. Ich konnte die anderen um mich herum spüren, meine Großmutter und meinen Großvater, die Liebe und den Frieden selbst und reines Bewusstsein in meinem Glauben. Ich war mir der Tatsache bewusst, dass ich nicht verschwunden oder untergegangen war. Ich weiß, dass ich nicht in meinen Körper zurückkehren wollte, aber meine Großmutter sagte mir, ich hätte noch mehr zu tun und dass ich noch nicht zum Bleiben bestimmt sei. Ich kehrte nur widerwillig in meinen Körper zurück. Ich wachte 26 Stunden nach meiner Operation gegen 16.15 Uhr am Nachmittag auf. Ich erzählte meiner jetzigen Ex-Frau, dass ich gerade den verrücktesten, wunderbarsten Traum hatte. Sie sagte, sieh nach unten, Baby. Ich war größtenteils blind und konnte kaum die französischen Drainageschläuche erkennen, die hinter meiner Lunge aus meinem Bauch herauskamen. Es gab Infusionen an fast jedem Zugang, den sie finden konnten, und meine Hände berührten den Swan-Ganzkatheter in meinem Hals. Es war gelinde gesagt surreal. Meine Mutter kam herein, um mich mit meinem Bruder zu sehen. Ich lächelte. Mein Vater konnte es nicht ertragen, mich in diesem Zustand zu sehen. Unter den Drähten, die aus meinem Brustbeinschnitt kamen, sickerte immer noch eine mediane Sternotomie hervor, was auch immer das ist. Die Krankenschwester kam herein und sagte mir, dass ich mich bewegen müsse, um eine Lungenentzündung oder einen Pleuraerguss zu vermeiden. Als ich endlich im Aufwachraum ankam, waren die Krankenschwestern, die in meinem Alter waren, zwar total ausgeflippt, aber wunderbar und so fürsorglich. Im Laufe der nächsten 10 Tage, die ich im Krankenhaus verbrachte, besuchten mich Religionsvertreter verschiedener Glaubensrichtungen. Sie stellten mir Fragen darüber, was passiert war und wie es war. Ich wusste nicht und weiß es zum großen Teil immer noch nicht, dass in diesem Krankenhaus gerade ein wahres Wunder geschehen war. Es waren 11 Tage der Schmerzbehandlung und des Redens darüber. Ich war es leid, über alles zu reden, aber ich wollte wissen, wie meine Überlebenschancen standen. Niemand wollte es mir sagen. 6 Monate später fragte ich meinen Thoraxchirurgen und er sagte mir, dass ich keine Chance gehabt hätte. Die meisten Menschen hätten keine 5 Minuten überlebt. Ich erfuhr, dass mein Überleben wirklich ein Wunder war und ich bin so dankbar dafür. Etwa 2 Monate nach dem Erlebnis begann ich, schreckliche, dämonische, nächtliche Albträume zu haben und wachte durch eine dunkle Gestalt in meinem Zimmer auf. Mit jedem Albtraum kam die Gestalt näher und näher an mich heran. In der letzten Nacht, in der ich den lebhaftesten, schrecklichsten Traum hatte, griff die Gestalt nach meinem Knöchel und ich war im Delirium und konnte die Tage kaum überstehen. Ein Freund kam vorbei, um meine Wohnung zu segnen und über mir zu beten. Während des Gebets spürte ich eine starke Kraft, die mir sagte, ich solle ihn aus meiner Wohnung hinausschreien und ihm sagen, er solle aufhören. Als es vorbei war, konnte ich funktionieren, ich konnte atmen und ich hatte nur noch eine weitere Nacht mit diesen dämonischen, besitzergreifenden Albträumen. Ich habe meine Geschichte nie über meinen Freundes- und Verwandtenkreis hinaus erzählt. Ich habe nie professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um das Ereignis und die Erlebnisse zu verstehen und zu verarbeiten. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute es für verrückt oder unmöglich halten würden, etwas damit zu tun oder es zu verstehen. Ich bin dankbar für dieses Leben und muss sagen, dass ich jegliche Angst vor dem Tod verloren habe und ständig danach strebe, besser zu verstehen und Einsicht in diese höhere Bewusstseinsebene ohne den physischen Tod zu erlangen. Ich habe begonnen, Eckhart Tolle zu hören und seine Werke haben mir sehr geholfen, dieses Ziel zu erkennen. Ja, das ist also der Bericht von Andrew und das ist ja recht dramatisch. Es ist also am Anfang ein starker Schmerz und dann eine krasse Fehleinschätzung von dem herbeigerufenen Rettungsleuten, die meinen, es ist eine Panikattacke und dann auch im Krankenhaus anscheinend schätzen die das immer noch ganz falsch ein und geben ihm Beruhigungsmittel, obwohl er ja eine lebensbedrohliche Episode hat, also ein Aortenriss. Das endet in vielen, vielen Fällen mit dem Tod. Ich habe das jetzt also nachgeschaut, was das war. Und erst als die Füße und Hände beginnen, die Farbe zu verlieren und die Lippen blau werden, machen sie dann doch die Untersuchung und erkennen, was los ist. Und dann wird er ja eben mit diesem Hubschrauber weggebracht und hat da schon die erste außerkörperliche Erfahrung. Also er sieht sich selbst da über dem Hubschrauber und spürt auch schon diesen Frieden. Und insgesamt finde ich das auch interessant. Er muss da ja schon in irgendeinem ungewöhnlichen mentalen Zustand sein, weil er da anfängt, Witze zu machen. Also auch schon bevor der Hubschrauber kommt, vor der außerkörperlichen Erfahrung, witzelt er da schon herum und denkt, er möchte gern mit Spaß sterben. Ja, wo ich mich gewundert habe, dass er in diesem Zustand auch mit den Schmerzen irgendwie noch lustig sein kann. Und das Gleiche auch, als er dann nach dem Hubschrauberflug wieder in seinem Körper ist und da runtergefahren wird vom Dach in den Operationssaal. Ja, und dann finde ich, es ist sehr interessant, dass ich habe nachgeschaut, was in dem Fall also passiert. Es ist also so, wenn so eine Operation gemacht werden muss an so einem großen Gefäß, dann wird der Körper komplett runtergekühlt auf 20 bis 25 Grad und es ist quasi ein kontrollierter klinischer Tod, der da eingeleitet wird. Und dabei hat er also keine Gehirnströme mehr, also keine Gehirnfunktion und also einen kompletten Herzstillstand, also klinischer Tod. Und währenddessen hat er also eine Nahtoderfahrung, trifft seine Großeltern, befindet sich im vollkommensten Frieden und fühlt sich geliebt und friedlich und reines Bewusstsein. Er ist sich der Tatsache bewusst während der Operation, dass er nicht verschwunden ist. Und er wollte, wie die meisten, nicht in seinen Körper zurückkehren, aber er muss, denn die Großmutter sagt ihm, er hat noch mehr zu tun und er ist noch nicht zum Bleiben bestimmt und ganz widerwillig kehrt er dann zurück. Also das finde ich ja wirklich sehr interessant. Er schreibt später dann noch, die Chirurgen setzten also eine hypothermische Stoffwechselstasis ein und die zerebrale Stille wurde für etwa 39 Minuten bestätigt. Also 39 Minuten ohne Aufzeichnung von Gehirnaktivität. Also das ist ja schon sehr interessant und vor allem für die Menschen, die immer sagen, dass das sterbende Gehirn irgendwelche Halluzinationen hervorbringt, um das Sterben quasi schöner zu machen oder angenehmer zu machen. Deshalb, das ist ja eins der Argumente von Menschen, die jetzt also glauben, dass das ganze Bewusstsein im Gehirn stattfindet oder im Gehirn sitzt oder praktisch ein Produkt des Gehirns, der Gehirnaktivität ist. Da wird ja häufig angeführt, dass es bei sterbenden Menschen eine erhöhte Gehirnaktivität gibt und das sei also das Zeichen für die Nahtoderfahrung, dass das Gehirn da einfach noch einmal wie wild drauf losfeuert und man deswegen auch seinen Lebensrückblick hat und verstorbene Verwandte halluziniert und so weiter und so fort. Der Tunnel sei auch durch einen Mangel an Sauerstoff verursacht und deswegen sieht man im peripheren Gesichtsfeld nichts mehr und das wäre also der Tunnel. Ich kann nur immer sagen, das passt für mich überhaupt nicht, das ist einfach schlecht recherchiert, denn der Tunnel oder die Tunnels in den verschiedenen Nahtoderfahrungen werden so unterschiedlich beschrieben, haben teilweise eine Textur, die haben eine Temperatur. Also Leute sehen die Wände mal mit Muster, mal ohne, mal ist es dunkel, mal ist es hell. Also ja, wer schon mal zu viel Alkohol getrunken hat und einen Tunnelblick hatte mit Ausfall des peripheren Sehens, der weiß, wie sich das anfühlt oder das passiert ja auch manchmal, wenn man so einer Ohnmacht nahe ist oder kurz in Ohnmacht fällt, das ist einfach so grau seitlich. Aber da könnte man jetzt nicht sagen, dass man eine Tunnelwand sieht. und sich durch diesen Tunnel rasend schnell durchbewegt. Ja, so, also da schweife ich gerade wieder ab. Ich wollte darauf raus, dass in diesem Fall es ja gar keine Gehirnaktivität gibt und er dennoch eine Nahtoderfahrung beschreibt. Beziehungsweise, wenn man es ganz wissenschaftlich sagen will, es ist keine Gehirnaktivität aufgezeichnet worden. Also die zerebrale Stille wurde für etwa 39 Minuten bestätigt, steht da. Ja, also wer hier eine wissenschaftliche Erklärung hat, der möge sich herzlich gern bei mir melden. Ich bin da immer sehr neugierig, was Menschen dazu sagen, die jetzt glauben, dass alles Bewusstsein im Gehirn produziert wird. Meldet euch bitte gern per E-Mail oder schreibt es mir auch gerne in die Kommentare unter dem Instagram-Post oder auf Facebook. Ja, gut, also er hat dann, also diese Nahtoderfahrung kehrt dann zurück und dann gibt es noch eine interessante Episode, paar Monate später, als er so dämonische Albträume bekommt und ich weiß natürlich nicht, ob das im Zusammenhang steht mit dieser Nahtoderfahrung. Jedenfalls trifft er da nachts auf eine Gestalt, die als dämonisch interpretiert oder empfindet, die nach ihm greifen will und nur das Gebet von seinem Freund, der die Wohnung segnet und über ihn halt betet, gibt ihm die Kraft, dieses Wesen oder diese Gestalt wegzuschicken und aus der Wohnung zu vertreiben. Und ja, das hat wohl anscheinend funktioniert. Mir fällt da, ich weiß nicht, wer von euch mit dieser Geschichte von der Anneliese Michel vertraut ist. Das ist hochinteressant. Ich habe da mal das Buch gelesen über diese Besetzung und den anschließenden Exorzismus. Und ja, für mich ist das echt ein Grenzfall, wo ich gar nicht sagen kann, was da wirklich passiert ist. Die wurden dann ja auch verurteilt, also die zwei Priester und die Eltern, weil wegen unterlassener Hilfeleistung, weil das Mädchen ist ja damals dann im Zuge dieser ganzen Geschichte verhungert, weil sie nicht mehr essen wollte und essen konnte und man hat ihr quasi angeblich keinen Arzt geschickt. Aber das sind jetzt nur die Hintergrundgeschichten. Das Wichtige ist ja auch diese dämonische Besetzung, die angebliche oder vermeintliche. Das finde ich sehr spannend und habe mich damit nicht so wahnsinnig viel befasst bislang. Aber es ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema, aber natürlich nicht Thema dieses Podcasts. Aber wenn ihr dazu Ideen habt oder Geschichten, schreibt es mir bitte auch gerne. Gut. Ja, er hat nach dieser Nahtoderfahrung also jegliche Angst vorm Tod verloren und er hört Eckhart Tolle, das finde ich auch ganz interessant. Eckhart Tolle ist ja jemand, der jetzt nicht unbedingt über Nahtoderfahrungen spricht oder über Leben nach dem Tod oder über Reinkarnation oder sowas, sondern wer es jetzt nicht kennt, Eckhart Tolle hat einen Bestseller geschrieben, der heißt Leben im Jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt das so irgendwas mit Jetzt. Und befasst sich also mit der Stille, aus der alles entsteht. Die Stille, die im Hintergrund ist und also das Nichts, das zugleich unendliches Potenzial enthält. Und ja, und wie man da hinfinden kann zu dieser Stille in sich selber. Für mich auch ganz interessant gewesen. Früher mal habe ich auch gelesen. Kann ich auch empfehlen. Eckhart Tolle ist gut. Seine Werke haben mir sehr geholfen, dieses Ziel zu erkennen. Wobei ich schon sagen muss, ich glaube, es ist leichter, Eckhart Tolle oder sonstige spirituelle Lehrer zu verstehen, wenn man schon eine Referenz hat. Also wenn man eine Erfahrung von diesem Frieden und dieser Liebe und diesem Allbewusstsein gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auch wirklich, also ob man weiß, wovon der spricht, wenn man das nicht erlebt hat, so wie man ja niemals was beschreiben kann, was jemand anderer noch nicht erfahren hat. Man kann immer nur so umschreiben, darauf hindeuten, hinzeigen, aber man kann diese Erfahrung deswegen ja nicht unbedingt vermitteln. Aber dennoch, ich finde trotzdem, dass es ganz gut ist, wenn man mal solche Bücher auch liest, die sich mit dieser, wie sagt man denn da, jetzt Advaita, also die Lehre von der Einheit, vom Nichtzwei-Sein befasst, weil es eine interessante Perspektive ist für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nie sich damit befasst haben. Gut, ja, also das war's dann jetzt von Andrew. Er hat die Angst vorm Tod verloren. Die Leute, mit denen er gesprochen hat, haben sich gefreut darüber. Also seine Frau, die hat gedacht, dass er verrückt ist. Und es ist ja anscheinend auch seine Ex-Frau mittlerweile. Was auch häufig passiert bei Nahtoderfahrungen, nach Nahtoderfahrungen oder auch mystischen Erlebnissen, dass die Partner damit nicht klarkommen, mit der Veränderung, die damit oft einhergeht. Muss natürlich nicht sein, aber in dem Fall scheint es passiert zu sein, wobei wir natürlich nicht wissen, ob das der Grund ist. So, ja, also bevor ich jetzt da noch viel mehr herumquassel, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich wieder fürs Dabeisein. Wie gesagt, schaut gerne auf Instagram und auf Facebook, wenn ich diese Episode poste, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet und wie ihr das seht mit den Nahtoderfahrungen überhaupt, mit der Gehirnaktivität, ja oder nein, sitzt das Bewusstsein im Hirn oder sitzt es doch nicht im Hirn und ist es doch getrennt vom Körper auch erlebbar? Ich meine natürlich ja, aber es gibt, wie gesagt, auch die andere Meinung. Und da freue ich mich über rege Diskussion. Und ja, gern auch ein bisschen wissenschaftliches Know-how oder medizinisches, wer auch immer sich da jetzt berufen fühlt, was dazu zu sagen. Gut, schreibt mir auch gern E-Mails an info@nte-podcast.de, wenn ihr selbst was erfahren habt oder erlebt habt, wenn ihr jemanden kennt, der eine Nahtoderfahrung gehabt hat und die erzählen möchte. Ihr könnt es auch mir schreiben und ich lese es vor. Bitte schreibt dazu, ob ich es vorlesen darf. Ja, ansonsten schaut gern auf meine Homepage, da gibt es einen Spendenbutton und ich freue mich sehr, dass dieser doch immer wieder mal benutzt wird und ich danke euch sehr viele Male für diese Anerkennung für meinen Podcast. Es gibt auch eine Bücherliste, da könnt ihr euch anschauen, welche Bücher es gibt. Ich poste immer wieder mal neue, stelle neue rein. Genau. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.